Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins. Heute dreht sich bei uns alles um die neuen Bildungseinrichtungen des HVD in Bayern. Dazu haben wir drei Studiogäste eingeladen. Der HVD Bayern hat sich für diesen Herbst keinen leichten Aufgaben gestellt. Zum einen wird endlich ein neues Schulgebäude für die humanistische Grundschule Wirklichkeit. Zum anderen eröffnet er bis zum Jahresende gleich 4 neue Kitas auf einen Schlag. Die Ursache ist der Ausbau der Kinderbetreuung, der in ganz Deutschland auf Hochtouren läuft. Denn zum August haben nicht nur alle Kindergartenkinder einen Rechtsanspruch auf Betreuung, so wie bisher. Neu kommt dazu, dass auch alle Kinder unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz haben. Nun sind alle Beteiligten gespannt, ob der bisherige Ausbau der Nachfrage entsprechen wird und genügend Plätze da sind. Ich begrüße nun Michael Bauer, Ulrike von Schossi und Ramona Beurer. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Vielen Dank.
Hallo.
Herr Bauer, Sie sind Vorstand des HVD Bayern und Mitglied im Nürnberger Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Dort geht es maßgeblich auch um den Kita-Ausbau. Es entsteht momentan der Eindruck, dass in der ganzen Stadt Kitas gebaut werden. Gibt es denn Ihrer Meinung nach überhaupt so einen großen Bedarf?
Die Zahlen zumindest sagen das aus, die das Jugendamt ermittelt hat. Wie in allen bayerischen Großstädten ist das in Nürnberg so, in Fürth, Regensburg, ganz besonders stark auch noch in München, dass der Bedarf für Kindertagesbetreuung bei weitem noch nicht gedeckt ist, zumindest zum bisherigen Stand. Mit den jetzt laufenden Ausbaumaßnahmen sollte es allerdings so sein, dass die Zielgrößen erreicht werden, wobei die Zielgrößen auch nur Annahmen sind. Man hat sich eben einen bestimmten Prozentsatz gestellt als Bedarf, hat das abgeschätzt und sagt dann, wenn der erreicht ist, dann haben wir den Bedarf gedeckt. Ob das wirklich so ist, das muss die Zukunft zeigen. Es kann sein, dass es zu viele sind, es kann auch sein, dass es zu wenig sind, das wissen wir einfach nicht. Mhm. Wir haben da auch unterschiedliche statistische Daten bekommen aus Umfragen oder aus Bedarfsermittlungen von anderen. Wir werden das sehen. Also ganz daneben, denke ich, wird es nicht liegen.
Ramona Beurer ist die Leitung der neuen Kita im Nürnberger Stadtteil Thon. Schön, dass Sie hier sind, Frau Beurer.
Danke.
Wie steht es denn mit der Nachfrage von Eltern bei Ihnen?
Die Nachfrage von Eltern für die Krippenplätze ist sehr hoch. Mhm. Ich habe ja eine Krippengruppe in meiner Einrichtung und die ist auch schon voll besetzt und ich könnte noch eine zweite locker besetzen unterm Jahr. Es kommen immer wieder neue Fragen rein. Für den Kindergarten sieht es nicht ganz so gut aus, allerdings wahrscheinlich deshalb, weil wir im Dezember öffnen. Es kommen immer wieder Anfragen für September 2014 rein. Dezember, das ist nicht typisch. Das ist nicht der typische Eintrittstermin. Ein Kindergartenjahr geht von September bis September und dementsprechend sind die Nachfragen gering. Ich denke aber, dass trotzdem der Bedarf hoch ist.
Aha, okay. Wie wird denn das neue Haus für Kinder aussehen?
Es wird neu, freundlich und geräumig sein. Also wir haben genug Räume für die Kinder und genug Platz für Bewegungseinheiten, für Spielen, Toben, aber auch Möglichkeiten für den Rückzug. Wir haben ein schönes, großes Außengelände, das keine Wünsche offen lassen sollte, mit verschiedensten Materialien zum Fühlen, zum Erleben, zum Entdecken und auch verschiedene Anregungen für die Kinder, um sich auszuprobieren.
Das alles kostet ja bestimmt eine Menge Euros. Herr Bauer, woher kommt eigentlich das Geld, um eine Kita zu bauen?
Das kommt zum einen aus staatlichen Zuschüssen, für die es ja eine gesetzliche Regelung gibt, wie hoch die aussehen für die freien Träger. Das sind von den tatsächlichen Baukosten in der Regel ungefähr so 60, vielleicht auch 70%. Dazu kommen allerdings die Grundstückskosten, die, wie das heißt, nicht förderfähig sind. Also die muss der Träger irgendwie selber herbekommen und der Rest sind dann Eigenmittel. Die kann man fremdfinanzieren über die Bank oder man hat sie eben angespart oder es sind Spenden. Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Wie hoch der Eigenanteil dann tatsächlich ist, den freie Träger wie der HVD in Bayern aufbringen müssen. Das hängt natürlich davon ab, wie hoch die Gebäudekosten tatsächlich sind. Wir haben 2 Projekte von denen, die wir dieses Jahr realisieren, die wir gar nicht selber errichten, sondern die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg errichtet. Das ist so ein Investor-Betreiber-Modell, wie man es auch aus dem Pflegesektor schon kennt. Die WBG errichtet die Gebäude, ist dann Eigentümerin der Gebäude und wir haben einen langfristigen Mietvertrag und organisieren dann dort den Betrieb. Da ist es dann die Miete, die der Träger zu schultern hat. Diese Gebäude allerdings sind Passivhäuser. Das sind die ersten Passivhaus-Kindergärten, die tatsächlich in großem Stil hier in Nürnberg errichtet werden von der WBG. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich das im Betrieb dann auswirkt, weil so ein Passivhaus ist eigentlich eine großtechnische Anlage, wenn man das so nennen möchte. Die muss man bedienen tatsächlich, aber der Effekt, den man hat, ist, dass es tatsächlich so gut wie keine Heizenergie verursachen wird. Aha. Und das ist natürlich aus ökologischen Gründen und wegen der Nachhaltigkeit, und Kinderbetreuung hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, eine ganz tolle Sache eigentlich.
Ja. Was macht denn humanistische Kitas aus? Gibt es da ein besonderes Profil, das die Kinder und Eltern erwartet?
Wir arbeiten nach dem systemischen Ansatz, das heißt, dass wir die Kinder in den Mittelpunkt stellen. Wir orientieren uns an der Lebenswelt von den Kindern. Das heißt, wir gucken auch über unseren eigenen Tellerrand hinaus und schauen, was da bei den Kindern zu Hause los ist und holen sie da ab, wo sie stehen und versuchen dann ein großes gemeinsames Ganzes daraus zu machen. Kinder, Eltern, Erzieher, alle zusammen.
Also sehr individualistisch eigentlich.
Genau.
Angesetzt. Ja. Der HVD hat ja 1994 mit einem ersten Kindergarten in Nürnberg angefangen. Heute sind es 12 in ganz Bayern. Jetzt kommen noch mal 7 dazu, 4 in diesem Jahr und nächstes Jahr noch einmal 3 mehr. Macht der Schwerpunkt Bildung auch für die Zukunft die strategische Ausrichtung des Verbandes aus?
Ich denke, das wird so sein. Wir haben uns ja als Bildungsträger etabliert mit den Kitas, mit der Grundschule, auch mit dem Turm der Sinne, der ja auch eine Bildungseinrichtung ist. Ich denke, dass wir auf diesem Weg noch weiter vorangehen werden. Wir wollen zum Beispiel im nächsten Jahr auch einen neuen Schwerpunkt legen auf Fortbildungsveranstaltungen zu pädagogischen Themen, auch zu anderen Themen, also berufliche Fortbildung. Aber es ist auch so, dass wir zu diesem Standbein in den nächsten Jahren ganz sicherlich auch weitere Tätigkeitsfelder neu eröffnen und neu erschließen müssen, damit wir unsere Angebote auch etwas breiter aufstellen, als das jetzt bisher mit diesem großen Schwerpunkt auf Bildungsfragen ist.
Die humanistische Grundschule in Fürth spielt eine große Rolle in der bildungspolitischen Ausrichtung des HVD. Ulrike von Schossi ist die Schulmanagerin dort und zugleich auch die pädagogische Bereichsgeschäftsführerin des HVD. Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns im Studio sind. Frau von Schossi, vielleicht könnten Sie zu Beginn kurz erklären, was die humanistische Grundschule ausmacht.
Ja, die humanistische Grundschule ist eine staatlich genehmigte Grundschule und somit als Ersatzschule natürlich bietet sie denselben Lehrplan ab oder bildet denselben Lehrplan ab wie die bayerischen Grundschulen. Mhm. Unser Konzept ist natürlich auch bestimmt von sehr viel Individualität. Mhm. Das heißt, was die Kinder bei uns lernen, sind vor allem Schlüsselkompetenzen. Eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen ist, sich selbst zu kennen und den eigenen Weg, wie man sich Bildung aneignet. Das trainieren wir mit den Kindern und es gelingt bis jetzt auch sehr gut. Wir haben sehr gute Statistiken. Unsere Kinder schaffen meistens den Übergang auf eine weiterführende Schule,
also Gymnasium oder Realschule.
Sie lernen zu lernen, ganz wichtig. Sie lernen, wie sie ihren Arbeitsplatz gestalten müssen, damit sie lernen können. Mhm. Sie lernen, ob sie mit anderen lernen müssen oder ob sie besser alleine sind. All das können sie in unserer Schule probieren, weil sie keinem Frontalunterricht ausgesetzt sind. Das heißt, sie können sich versuchen, sie können sich Materialien schnappen, sie können sich auch Schulkameraden schnappen. Der Lehrer stellt sich daneben oder setzt sich neben das Kind, erklärt wirklich ganz individuell Fragen und nicht, wie man das in der klassischen Schule wiederfindet. Einer spricht und der Rest ist womöglich wach.
Ihre rund 100 Schülerinnen und Schüler bekommen im Herbst nach langem Hin und Her erstmals ein gemeinsames Schulgebäude. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, das frage ich mich auch. Ja, es ist ja nicht billig, so ein Schulgebäude. Es dauert eine Zeit lang, bis man so eine Baugenehmigung kriegt, natürlich, bis man überhaupt den Anspruch hat, bauen zu dürfen oder die Zuschüsse zu bekommen. Wir haben 2 Jahre gebraucht, also wir mussten 2 Jahre lang beweisen, dass wir es können. Mhm. Unsere Schüler sind getestet worden. Danach haben wir also statt einer vorläufigen Genehmigung eine richtige Genehmigung erhalten und danach konnten wir natürlich auch erst unser Bauvorhaben umsetzen, wobei die Antragstellung schon sehr, sehr lange läuft.
Mhm. Wie sehen denn überhaupt die Räumlichkeiten aus, wenn Sie sagen, es gibt keinen Frontalunterricht in dem Sinne?
Ja, wir nutzen das ganze Schulhaus. Also man kann sich das so ein Klassenzimmer vielleicht nicht klassisch vorstellen. Wir haben natürlich Tische und Stühle und wir haben auch unterschiedliche Tische und Stühle, unterschiedliche Höhen. Es gibt auch Stehtische. Es gibt die Gelegenheit, selbst auf dem Fußboden noch zu schreiben oder zu arbeiten. Die Kinder hocken in den Fluren. Die kriegen auch Einzelarbeitsplätze. Je nachdem, was eben für sie besser ist. Sie dürfen sich durchprobieren. Man darf sich das aber auf gar keinen Fall chaotisch vorstellen. Bei uns ist es sehr, sehr leise. Das hat uns auch die Regierung auch getestet und belegt, dass das so ist. Die arbeiten sehr konzentriert. Das Einzige, was sie eben natürlich dürfen, ist selber bestimmen, wann sie was machen. Mhm. Es gibt dann immer wieder Einheiten, bei denen die Lehrer dann die Kinder nehmen, die soweit sind und auch mal was erklären, eine neue Technik. Und dann gehen die Kinder aber wieder sehr selbstständig an ihre Arbeit. Und das heißt, das Schulgebäude ist so ausgerichtet, dass sie wirklich überall auch was arbeiten können. Jede Gruppe hat zwei Räume, ein Klassenzimmer und einen Hortraum. Mhm. Und das heißt, beide Räume werden unter Tage auch genutzt. Die Kinder gehen in kleinen Gruppen raus. Sie sitzen auch im Flur, da haben wir auch Tischgruppen, wo sie arbeiten können. Sie liegen auch im Klassenzimmer. Es gibt immer einen Bereich, wo so ein Teppich ist, wo sie sich dann auch zum Stuhlkreis sammeln. Und da können sie dann auch mal ihre Sachen schnappen und miteinander in der Gruppe arbeiten oder auch alleine. Also es ist ein freundlicher Raum, der auch an Wohnen erinnert. Und es ist sehr bewusst so gemacht. Also wir wohnen ein bisschen in der Schule. Wir sind ja auch sehr lange da. Und dann ist der Raum natürlich so gestaltet, dass man sich ausruhen kann, dass man aber natürlich auch arbeiten kann. Es ist ein Raum, der anregen soll zum Lernen. Es sind viele Materialien da, der aber auch der Entspannung dient. Es gibt ein Sofa, es gibt eine Kuschelecke, es gibt ganz viel Literatur, die Kinder sich schnappen können und auch mal sich selbst was aneignen können. Wir haben einen Computer in den Räumen, an den sie sich setzen können, um selber zu recherchieren. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder einfach auch zugreifen können und zwar selbstständig zugreifen können, ohne dass der Lehrer zuteilt. Das funktioniert sehr gut.
Ich hätte da noch eine Frage und zwar, ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern, wo das Essen immer ein bisschen ein Problem gewesen ist. Also man hat immer so schnell sein Pausenbrot irgendwie mitgenommen oder man ist mal schnell über die Schule, über die Straße rübergegangen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich kann mich auch erinnern, man hat dann versucht zu rennen und zu essen in einem und am besten noch was dabei zu trinken. Also wir essen miteinander, wir frühstücken miteinander, die Kinder bringen ihr Pausenbrot selber mit. Dabei achten wir natürlich drauf, was sie damit bringen. Also es kostet am Anfang immer so ein bisschen Einigung, vor allem mit den Eltern. Süßkram kann auch nachmittags gegessen werden zu Hause, das muss nicht mit in die Schule gebracht werden. Aber normalerweise sollten es gesunde Sachen sein, die Eltern geben es mit. Wir frühstücken gemeinsam und danach gehen wir raus. Die Kinder haben eine halbe Stunde Pause, nicht die klassische Viertelstunde, wo man dann auch wirklich alles zusammenpacken muss. Wir essen erst, dann gehen wir raus, toben und dann gehen wir wieder rein und arbeiten weiter. Mittags ist es so, dass wir um 12.30 Uhr miteinander zum Mittagessen, also auch die Kollegen essen mit. Gibt auch mal wieder einen Kollegen, der Pause macht, aber es sind eigentlich immer welche auch mit dabei. Und dann ist das auch gemütlich gestaltet. Also wir machen natürlich einen klassischen Essensspruch, wünschen uns guten Appetit, aber wir achten natürlich auch auf Tischregeln, weil kein Erwachsener möchte gern essen, während dann am anderen Tisch Nahrungsmittel fliegen. Ja. Ja? Kinder kommen natürlich auf so lustige Ideen, das gehört halt zur Kindheit dazu. Aber ich glaube, sie brauchen auch ab und zu mal wieder jemanden, der sagt, ich möchte auch mit Appetit essen. Und das passiert dann, wenn die Lehrer auch mit dabei hocken und das eben mitgestalten. Das ist meistens sehr gemütlich, hören auch mal dabei Musik oder eine Geschichte an. Aber die Kinder dürfen das mitgestalten, wie sie das haben wollen. So, und danach gehen wir eine halbe Stunde raus. Dann dürfen sie auch toben. Ohne Essen in der Hand.
Schön. Vielen Dank Ihnen dreien, dass Sie in Studien gekommen sind.
Gerne.
Gerne.
Alle Informationen zu den Kitas und der Schule des HVD Bayern sind natürlich auch im Internet zu finden, unter hvd-kitas.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir für heute auch schon fast am Ende der Sendung angekommen. Wir möchten Sie aber nicht ohne unsere Veranstaltungstipps in den Sommer entlassen. Das Highlight des Turms der Sinne ist jeden Herbst das dreitägige Symposium. Dieses Jahr steht es unter dem Titel Bewusstsein, Selbst, Ich. Die Hirnforschung und das Subjektive. Dabei geht es besonders um die Frage, ob die Hirnforschung so etwas wie Ich-Erleben, Identität und Bewusstsein erklären kann. Denn diese Ebenen kommen naturgemäß nicht in den üblichen Hirnscans vor. Die Veranstaltung findet vom 4. bis 6. Oktober statt, und zwar nicht mehr im Germanischen Nationalmuseum, sondern zum ersten Mal in der Stadthalle Fürth. Anmelden kann man sich im Internet unter turmdersinne.de. Mehr Veranstaltungshinweise, aktuelle Informationen und natürlich alle unsere Sendungen auch als Podcast zum Anhören und Herunterladen finden Sie auf hvd-bayern.de. Alles rund um den Humanismus lesen Sie auch auf diesseits.de. Schauen Sie doch mal rein. Ich danke für Ihr Interesse und vielleicht sind Sie auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei, am 10. November um 6.30 Uhr. Bis dann.